Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Wissenschaft DRS 2.
Unter falschem Verdacht. Wissenschaftler relativieren die Angst vor dem Vogelgrippevirus. Zu Unrecht vernachlässigt, die Erforschung seltener Krankheiten bringt vielen etwas. Und gefürchtetes Tauwetter, der Klimawandel setzt den Permafrostböden und damit auch uns zu. Dies und mehr hören Sie in der nächsten halben Stunde hier bei Wissenschaft DRS 2. Am Mikrofon Katharina Boxler. Das Vogelgrippevirus gilt als äußerst gefährlich. Mehr als die Hälfte der bisher daran erkrankten Menschen sind gestorben. Doch nun korrigieren US-amerikanische Forscher die bisherige Einschätzung des Vogelgrippevirus H5N1 in zwei wichtigen Punkten. In einer Übersichtsstudie, veröffentlicht in der aktuellen Ausgabe des Fachblatts Science, kommen sie zum Schluss, die Vogelgrippe ist viel weiter verbreitet als bisher angenommen, aber weit weniger gefährlich als vermutet. Pascal Bieber, Sie haben die Publikation studiert. Warum kommen die Forscher zu diesem Schluss, der doch in deutlichem Widerspruch steht zu bisherigem Wissen?
Nun, die Forscher und Peter Palisi von der Mount Sinai School of Medicine in New York haben 20 Studien zur Vogelgrippe untersucht mit insgesamt über 10.000 Menschen in einer sogenannten Meta-Analyse. Dabei hat sich herausgestellt, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO für die bisher bekannten Erkrankungsraten nur schwere Fälle von Vogelgrippe betrachtet habe. Die WHO geht von weltweit rund 600 infizierten Menschen aus, wovon mehr als die Hälfte gestorben ist, zuletzt vor wenigen Tagen eine 19 Jahre alte Frau in Indonesien. Nun schreibt aber Peter Palisi, schaue man sich auch die milden Fälle an von Vogelgrippeansteckung, wo die Menschen also gar keine Symptome entwickelt hätten oder schlicht sonst durch die Maschen der WHO-Statistik gefallen seien, dann zeige sich ein anderes Bild. Es seien wohl nämlich mehr Menschen mit der Vogelgrippe angesteckt worden und weil die Zahl der Toten gleich bleibe, sei das eben ein prozentual kleinerer Teil der Angesteckten, die an der Vogelgrippe gestorben seien.
Dieser Befund, Pascal Bieber, ist aber durchaus umstritten.
Die Resultate werden tatsächlich stark in Zweifel gezogen. An einer Konferenz Anfang Februar, wo einige Experten von der Studie ansatzweise schon gehört hatten, wandte sich ein Forscher mit folgenden Worten an den Studienautor: Peter, du weißt, es gibt in der Wissenschaft Fakten und du weißt auch, dass du nicht deine ganz persönlichen Fakten haben kannst. Peter Palisi, so an den Karren gefahren ist Michael Osterholm. Er schreibt dann auch in einem Kommentar in der gestrigen Ausgabe der Zeitschrift M-Bio, einige der Studien in Peter Palisis Übersichtsarbeit dürfe man gar nicht mit einbeziehen und deshalb seien die Schlüsse aus der Studie auch falsch.
Wenn nun aber der Befund stimmen würde, wäre das ja einerseits beruhigend, weil die Vogelgrippe eben weniger gefährlich wäre, andererseits gerade so wieder auch beunruhigend, weil sie ansteckender wäre. Nun beschäftigten in den letzten Wochen auch künstlich im Labor veränderte Vogelgrippeviren die Fachwelt Viren, die eben ansteckender seien als die natürlich vorkommenden Viren. Hat die Studie von Peter Palisi einen Einfluss auf diese Debatte, Pascal Bieber?
Nun, die Kernfrage beim Laborvirus war ja, darf der Bauplan des neuen Virus veröffentlicht werden? Auf keinen Fall, sagte ein US-Gremium für Biosicherheit, denn er könnte in die Hände von Terroristen geraten. Das müsse unbedingt verhindert werden, gerade weil das künstliche Virus so gefährlich und ansteckend sei. Nun zeigt sich, dass das Vogelgrippevirus, ob im Labor oder außerhalb, vielleicht grundsätzlich weniger gefährlich ist als angenommen und dass das Virus im Labor vielleicht gar nicht so viel ansteckender ist als das herkömmliche. Also geht das Argument der Biosicherheitsexperten nicht mehr so gut auf. Bezeichnenderweise sitzt einer der Kritiker von Peter Palisis Studie, eben Michael Osterholm, auch im besagten US-Gremium für Biosicherheit, das die Laborvirenforschung zensieren will.
Wovor müssen wir uns denn jetzt mehr fürchten? Vor dem künstlichen oder dem vielleicht doch auch ansteckenderen natürlichen Vogelgrippevirus?
Ja, das ist genau die Frage. Was die Gefahr von Bioterrorismus angeht, sagen die Züchter des künstlichen Virus, die Natur sei in Anführungszeichen der viel schlimmere Bioterrorist. der Natur, müsse man zuvorkommen, nicht der sehr unwahrscheinlichen Situation, dass Terroristen, menschliche Terroristen, tatsächlich in der Lage und willens wären, ein neues Virus zu verbreiten. Andere Forscher finden, das normale Vogelgrippevirus sei schlimm genug, umso mehr, wenn es ansteckender sei als gedacht. Man solle nicht noch künstlich neue gefährliche Erreger schaffen, auch wenn nur aus der Hoffnung heraus, bessere Medikamente oder eine Impfung zu schaffen. Mit diesem Dilemma zwischen Angst vor Bioterror und Hoffnung auf ein Mittel gegen die Vogelgrippe werden wir wohl oder übel umgehen lernen müssen.
Der Warnnatur eines Virus auf der Spur, Pascal Bieber mit neuem Wissen zum gefürchteten Vogelgrippevirus. Takayasu Arteriitis, HSAN1 oder septische Granulomatose. Hinter diesen komplizierten Begriffen stecken drei sehr seltene Krankheiten. An HSAN1 zum Beispiel leiden weltweit nur gerade rund 250 Menschen. Lange wurden solche seltenen Krankheiten von der Medizin, der Forschung und der Politik vernachlässigt. Doch nun steigt das Interesse an ihnen, denn von der Erforschung dieser Störungen könnten auch Patienten mit anderen Krankheiten profitieren. Hören Sie einen Beitrag von Odette Frey.
Iliana Mebert ist 18 Jahre alt. Seit eineinhalb Jahren weiß die Gymnasiastin, dass sie an der sogenannten Takayasu-Arteritis leidet. Eine Krankheit, die in der Schweiz vermutlich weniger als 10 Menschen betrifft.
Ich bin notfallmäßig ins Spital gekommen, wegen Rückenschmerzen eigentlich. Und habe nicht gewusst, was es ist. Und dann haben die Ärzte gewisse Untersuchungen gemacht, haben auch einen Ultraschall am Hals gemacht, weil sie gesehen haben, die Lymphknoten sind ein bisschen geschwollen und sie wollten es mal überprüfen. Und dann war es eben, dass sie das entdeckt haben, dass es ein bisschen verengt und erweitert ist bei meinen Halsschlagadern.
Die Halsschlagadern sowie andere Abschnitte der Hauptschlagader des Körpers entzünden sich bei der Takayasu-Arteritis. Es handelt sich um eine Autoimmunkrankheit, die mit Cortison und anderen immundämpfenden Medikamenten zwar einigermaßen in Schach gehalten werden kann, doch der Gedanke, eine seltene Krankheit zu haben, habe sie einige Monate nach der Diagnose in ein Loch gerissen, erzählt die Schülerin. Sie habe sich einsam gefühlt.
Es ist mir immer schlechter gegangen und ich habe mir dann erst dann angefangen, die Frage zu stellen, wieso bin ich davon betroffen, das ist nicht fair, ich will das nicht haben. Und es ist dann immer schlimmer geworden, bis ich dann im Winter eine starke Depression hatte.
Damals fasste Iliana Mebert den Entschluss, ihre Krankheit nicht einfach zu erleiden, sondern sich mit dem Thema seltene Krankheiten aktiv auseinanderzusetzen. Sie schrieb ihre Maturaarbeit darüber und engagiert sich seither für eine bessere Versorgung von betroffenen Patienten.
Damit so Patienten auch aus dem Tief rauskommen, aus der Isolation rauskommen, braucht es dementsprechend auch Hilfe.
Hilfe, die auch andere fordern. Etwa wenn es darum geht, die Behandlung der Betroffenen zu ermöglichen. Denn diese scheitert in gewissen Fällen am Preis. Medikamente für seltene Krankheiten sind häufig sehr teuer, eben weil die Krankheiten selten sind und die Märkte deshalb klein. Im Moment herrscht eine gewisse Willkür, sagt die CVP-Nationalrätin Ruth Humbel. Wie leicht ein Patient Zugang zu einem teuren Medikament erhalte, hänge oft davon ab, bei welcher Krankenkasse er oder sie versichert sei.
Hier stellen wir einfach fest, dass unterschiedlich entschieden wird. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass es nicht davon abhängen kann, bei welcher Kasse, in welcher Region ist man vertreten, dass man einfacher zu einer Therapie kommt oder daneben verschiedene Hürden überwinden muss.
Um solche Ungerechtigkeiten aus der Welt zu schaffen, hat sich vor einigen Monaten eine breit abgestützte Interessengemeinschaft für seltene Krankheiten gebildet. Getragen wird sie von Patientenorganisationen, der Ärzteschaft, den Spitälern und der Pharmaindustrie. Die Interessengemeinschaft will das Bundesamt für Gesundheit unterstützen, das zurzeit eine nationale Strategie für die Schweiz im Bereich seltene Krankheiten entwirft. Das gestiegene Interesse sei sehr zu begrüßen, sagt der Neurologe Michael Sinnreich, Experte für seltene Krankheiten am Universitätsspital Basel. Denn die Patienten seien dringend auf mehr Unterstützung angewiesen.
Diese Patienten sind im Allgemeinen benachteiligt. Durch die Seltenheit ihrer Erkrankung ist natürlich die Diagnosestellung erschwert. Nicht jeder Arzt kennt alle seltenen Erkrankungen und es gibt nur sehr wenig Therapien für seltene Krankheiten.
Michael Sinnreich sucht nach neuen Therapien, nämlich für die seltene Krankheit Dysferlinopathie, eine vererbte Muskelschwundkrankheit, die im Teenageralter beginnt und die Patienten nach einigen Jahren in den Rollstuhl zwingt. Betroffen sind in der Schweiz rund 15 Familien.
Heutzutage gibt es keine ursächliche Therapie, es gibt nur eine symptomatische Therapie. Das heißt, die Patienten bekommen Physiotherapie oder bekommen Gehhilfen, aber es gibt leider noch keine Therapie, die an der Ursache selbst angreift.
Die Ursache bei der Dysferlinopathie ist ein abnormes Muskelreparatureiweiß. Wegen einer Genmutation ist das Eiweiß verändert und wird deshalb von einer Art zelleigener Putzekippe aus dem Verkehr gezogen, bevor es geschädigte Muskelzellen reparieren kann. Die Folge? Mit der Zeit akkumulieren sich in den Muskelzellen viele kleine Schäden zu einem großen Schaden und die Kraft der Betroffenen lässt nach. Die Erforschung von seltenen Krankheiten, die lohne sich nicht nur, weil man den direkt Betroffenen so eines Tages vielleicht helfen könnte, sagt Sinnreich, sondern
wir erforschen natürlich neue Mechanismen und diese neuen Mechanismen mögen auch bei anderen Erkrankungen zum Greifen kommen und durch die Erforschung einer Krankheit kann man vielleicht auch Menschen mit anderen Krankheiten helfen.
Seine Forschung könnte möglicherweise eines Tages auch Patienten mit zystischer Fibrose zugutekommen, sagt Michael Sinnreich. Denn in den Lungenzellen dieser Patienten würde sich ein ähnlicher Mechanismus abspielen wie in den Muskelzellen von Dysferlinopathie-Patienten. Auf positive Nebeneffekte ihrer Forschung hoffen auch Zürcher Wissenschaftler, die die extrem seltene Nervenkrankheit HSAN1 untersuchen. Die betroffenen Patienten verlieren nämlich das Schmerzempfinden in den Füßen auf eine ähnliche Art und Weise, wie es auch bei langjährigen Diabetikern vorkommen kann. Wissen über die seltene Krankheit HSAN1 könnte also eines Tages auch bei der Volkskrankheit Diabetes von Nutzen sein. Auch wenn solche Aussichten das Interesse an den seltenen Krankheiten zusätzlich fördern könnten, steht für den Mediziner Michael Sinnreich der einzelne Patient, der an einer seltenen Krankheit leidet, im Zentrum.
Wenn man nur einem Menschen geholfen hat, hat man natürlich einer ganzen Welt geholfen.
Die Welt der Gymnasiastin Iliana Mebert, der es heute körperlich und psychisch gut geht, ihre Welt hat sich durch die Krankheit verändert. Sie habe viel gelernt, sagt sie.
Beispielsweise bewusster leben und das Leben und vor allem die Gesundheit mehr zu schätzen. Eigentlich geht es mir jetzt besser, als bevor ich die Krankheit hatte.
Ein neuer Umgang mit seltenen Krankheiten, Odette Frey berichtete. Wenn Sie mehr zum Thema erfahren möchten, gibt's zusätzliche Informationen auf unserer Homepage unter wissenschaft.drs.ch. Und nun zu weiteren Themen aus der Welt der Wissenschaft. Pascal Bieber hat eine Auswahl getroffen und ist jetzt bei mir im Studio. Pascal Bieber, wir müssen offenbar unser physikalisches Weltbild vorderhand doch nicht umstellen.
Tatsächlich, die Relativitätstheorie von Albert Einstein scheint gerettet.
Wo doch vor rund einem halben Jahr Schlagzeilen zu lesen waren wie «Schneller als Einstein erlaubt» oder «CERN bringt Einsteins Theorie ins Wanken».
Ja, das CERN berichtete damals, es habe Teilchen gemessen, die schneller seien als Licht. Sogenannte Neutrinos wurden unterirdisch vom CERN nach Italien geschickt, zu einem mehr als 700 Kilometer entfernten Detektor. Und für diese Strecke brauchten die Teilchen eben scheinbar 60 Milliardstel Sekunden weniger lang als Licht für dieselbe Strecke brauchen würde.
Dass überhaupt irgendwas schneller ist als Licht, genau das verbietet aber Einsteins Relativitätstheorie.
Würden die CERN-Messungen also stimmen, dann würde das die Physik auf den Kopf stellen.
Nun meldet aber das CERN, vielleicht habe es sich geirrt und die Teilchen seien doch nicht schneller als Licht.
Und zwar könnte ein defektes Glasfaserkabel oder ein Teil des GPS-Systems zu Messungenauigkeiten geführt haben. Für die Ehrenrettung der Relativitätstheorie braucht es nun aber noch neue Messungen und die sind für den Mai angesagt.
Was wir bereits vor dem Mai wissen, auch Karpfen haben unterschiedliche Persönlichkeiten.
Das sagt uns eine Studie aus der Fachzeitschrift Behavioral Ecology and Social Biology.
Eine Karpfenpersönlichkeit?
Ein unterschiedliches Temperament, zumindest offensichtlich genetisch verankert. Stark gezüchtete Karpfen sind nämlich tollkühner als weniger stark gezüchtete Karpfen. Das maßen deutsche Forscher anhand eines speziell entwickelten Charaktertests. Erklärung? Gezüchtete Fische kennen keine Feinde und sind deshalb ungestüm, während weniger stark gezüchtete Schuppenkarpfen scheu in ihrem Versteck bleiben.
Zu ihrem eigenen Wohl. Wenn wir schon bei den Tieren sind, um Hunde geht's jetzt.
Um übergewichtige Hunde, genauer gesagt.
Was ist denn mit denen los?
Sie sollten abnehmen. Was sonst? Denn dann, schreiben britische Forscher, gehe es ihnen besser. Sie seien vitaler, emotional stabiler und weniger ängstlich. Die Diät dazu haben die Forscher gleich mitentwickelt. Viel Eiweiß und mäßig bis viel Ballaststoffe. Insgesamt weniger Futter plus mehr Auslauf. Bis auf das Hundefutter deckt sich das mit den Empfehlungen für Menschen.
Dann spielt es auch keine Rolle mehr, ob der Mensch mit dem Hund oder der Hund mit dem Menschen spazieren geht. Und wenn man nicht nur körperlich fit sein möchte, sondern auch im Kopf, dann sollte man...
Rosmarinduft einatmen. Eine Studie im Therapeutic Advances in Psychopharmacology hat nämlich herausgefunden, je stärker der Duft nach Rosmarin, desto besser und schneller waren Versuchspersonen im Lösen von mathematischen Aufgaben. Und zwar offensichtlich, weil der Duft gleichzeitig gute Laune macht. Wie genau das hirnphysiologisch geschieht, das ist noch nicht klar.
Ein ganz natürliches Hirndoping, also das waren die Meldungen der Woche in Kurzform. Besten Dank, Pascal Bieber. Ich möchte zum Schluss auch nicht versäumen, Folgendes festzuhalten. Der Mann stirbt nicht aus. Das ist die frohe Botschaft von US-Forschern diese Woche. Sie haben das männliche Geschlechtschromosom, das Y-Chromosom, unter die Lupe genommen. Dieses ist im Verlauf der Evolutionsgeschichte zunehmend verkümmert. Dieser Prozess, so die Wissenschaftler des Massachusetts Institute of Technology, MIT, sei aber in den vergangenen 25 Millionen Jahren nicht weiter fortgeschritten. Der Mann bleibe uns also noch eine Weile erhalten. Rund ein Fünftel der Landmasse unseres Planeten ist tief gefroren, und zwar dauerhaft. Permafrostböden bedecken große Teile Nordamerikas, Alaskas, Grönlands und Ostsibiriens. Und sie sind auch in den Alpen und anderen Hochgebirgen zu finden. Doch der Klimawandel könnte dem Permafrost ein Ende bereiten, mit weit unberechenbareren Folgen als bisher angenommen. Das berichteten verschiedene Forscherteams vergangene Woche am weltweit größten Wissenschaftsmeeting, dem AAAS. Madeleine Amberger war dabei.
Die Modelle des Weltklimarates sind alle zutiefst pessimistisch. Sie prognostizieren, dass in den nächsten 100 Jahren wegen des Klimawandels 60-80% der Permafrostböden auftauen werden. Charles Cowan vom Lawrence Berkeley National Laboratory in Kalifornien.
It's in the process of disappearing. So you see these photos of
Permafrost ist dabei zu verschwinden. Es gibt Fotos von den sogenannten betrunkenen Bäumen. Diese Bäume verlieren ihren Halt. So schnell taut der Permafrost auf.
The permafrost is degrading so rapidly.
Auftauender Permafrost könnte zum Problem werden, denn er ist eine ideale CO2-Lagerstätte. Organisches Material wie etwa Überreste von Tieren und Pflanzen sind tiefgekühlt, zersetzen sich daher nicht und geben also kein Kohlendioxid in die Atmosphäre ab. Im Permafrostboden sind geschätzte 1700 Gigatonnen Kohlendioxid gebunden. Das ist etwa das Doppelte dessen, was sich jetzt in der Atmosphäre befindet. Wenn nun durch ein wärmeres Klima die Böden auftauen und CO2 entweicht, dann könnte der aufgetaute Permafrost seinerseits zu einer weiteren Klimaerwärmung beitragen.
Das ist die Kernfrage. Wie stark wird die Rückkopplung sein? Führt ein bisschen Klimaerwärmung durch auftauenden Permafrost zu noch mehr Erwärmung? Das Klimasystem der Erde ist sehr komplex. Es gibt stabilisierende Faktoren, die einen Wandel bremsen. Und dann gibt es destabilisierende Faktoren, die Veränderungen verstärken. Wir kommen zum Schluss, dass Permafrost vermutlich destabilisierend wirkt.
Die Befürchtung ist also eine Kettenreaktion, die nicht mehr zu stoppen ist. Auch wenn wir es also in einigen Jahren schaffen würden, unsere CO2-Emissionen zu kontrollieren, auch dann stiegen durch das allmähliche Auftauen der Böden die Kohlendioxidwerte weiter an. Angesichts der Dringlichkeit der Permafrost-Situation verwundert es, dass es eigentlich erst seit dem internationalen Polarjahr 2007-2008 eine systematische Bestandsaufnahme der Permafrostböden aller Welt gibt und eine Definition, was überhaupt Permafrost ist, sagt Luca Montanarella, Bodenexperte am EU-Institut für Umwelt und Nachhaltigkeit.
Die Definition, wann ein Boden Permafrost genannt werden soll oder nicht, das ist eben verschieden gewesen für lange Zeit. Besonders gab es eine Trennung zwischen der, sagen wir, russischen Klassifikation und Rest of the Welt, wenn wir so sagen wollen. Und mit diesem Projekt, das wir aufgebaut haben, um eine gemeinsame Datenbank zu haben für alle Böden um den Polarkreis, haben wir es geschafft, endlich mal dieselbe Sprache zu sprechen und endlich mal dieselbe Klassifikation anzuwenden.
Eines der Kriterien für Permafrost: der Boden muss mindestens 2 Jahre lang kälter als 0 Grad Celsius sein. Die Definition ist also abgehakt, nicht aber die Frage, wie die Permafrostböden genau auf eine Erwärmung reagieren. Wie schnell und wie intensiv die gefrorenen Böden wärmer werden, das hängt nämlich auch von regionalen Gegebenheiten ab. Wasser ist beispielsweise immer ein Unsicherheitsfaktor in der Berechnung. Wasserläufe oder Wasserscheiden machen also ein lokales Szenario gleich nochmals komplizierter. Auch wie viele Emissionen in die Atmosphäre entweichen werden, ist nicht klar. Das wird davon abhängig sein, ob aus den einst frostigen Böden Feuchtbiotope werden oder ob Wasser rasch abfließt und die Böden austrocknen. Das Problem mit Feuchtbiotopen: sie sind eine potenzielle Quelle für Methanemissionen. Und es kommen weitere Unsicherheitsfaktoren dazu.
This is an area of research, is understanding what aspects of the land surface control.
Wir arbeiten derzeit an Folgendem. Wir wollen verstehen, welche Faktoren zu Land die Dynamik der Bodentemperatur beeinflussen. Also zum Beispiel, welche Rolle spielen Veränderungen der Vegetation oder des Schnees? Gegen das Auftauen, wenn es passiert, können wir wahrscheinlich nichts tun. Aber wir können wenigstens versuchen, die komplizierten Wechselwirkungen zu verstehen.
Wenig erforscht sei auch die Ökologie der Permafrostböden, sagt Luca Montanarella.
Traditionelle Bodenkunde kommt hauptsächlich von der Landwirtschaft. Also man beschäftigt sich mit Böden hauptsächlich, um dann zu sagen, das sind gute Böden für solche landwirtschaftliche Aktivität und das sind schlechtere Böden. Wenn man dann von anderen Funktionen des Bodens spricht, zum Beispiel die Funktion des Bodens im Rahmen der Klimaänderung, dann fehlt es ein bisschen an der Erfahrung von der Bodenkunde, die ja von der Landwirtschaft kommt. Also muss man andere Disziplinen einbringen und andere Definitionen auch verwenden.
Und in der Tat, Forscher anderer Disziplinen beteiligen sich an der Permafrostforschung. Die Mikrobiologin Janet Jensen zum Beispiel analysierte 2011 in ihrem Labor am Lawrence Berkeley National Laboratory Eisbohrkerne aus Alaska. Sie wollte herausfinden, wie sich die Bakterien im Permafrost genau verhalten. Denn die Freisetzung von Treibhausgasen ist auf mikrobielle Stoffwechselprozesse zurückzuführen. Eine große Sorge der Klimaforscher ist, dass die auftauenden Frostböden auch Tonnen Methan freisetzen, ein viel stärkeres Treibhausgas als CO2. Eine Woche lang taute Janet Jensen ihre Proben bei plus 5 Grad Celsius auf und maß dabei nur einen kurzen Anstieg an Methanemissionen, der sich rasch wieder verflachte.
That is good news if you think that some of the methane was consumed by methane oxidizing bacteria in the samples, and that's what we saw.
Das sind gute Nachrichten, wenn das Methan in diesem Eisbohrkern von Bakterien verzehrt worden ist. Diesen Prozess konnten wir während einer kurzen Zeit von einer Woche beobachten. Die Frage ist, was würde nach einem Monat oder nach einem noch längeren Zeitraum passieren? Außerdem haben wir die mögliche Rolle von Pflanzen noch nicht berücksichtigt.
In einem sind sich die Permafrostforscher einig: der Zustand der gefrorenen Böden müsse genau beobachtet werden. Doch bisher werden nur einige leicht zugängliche Gegenden mit traditionellen Monitoring-Methoden überwacht. Das heißt, Forscher marschieren über die Tundra in Alaska, Kanada oder Sibirien und messen die Bodentemperatur. Das sei nicht genug, meint Charles Coman.
Es gibt neue Versuche, den Prozess von Frieren und Auftauen in den oberen Bodenschichten mit Mikrowellen von Satelliten aus zu überwachen. Das scheint mir ein vielversprechender Ansatz. Außerdem entwickeln Techniker derzeit Instrumente, um mit den Mikrowellen auch den Zustand tiefer gelegener Erdschichten zu eruieren. Solche Instrumente hätten den Vorteil, dass man von Satelliten oder vielleicht von einem Flugzeug aus große Flächen überwachen könnte.
Mit dieser Methode wäre es endlich möglich, die Permafrostregionen der nördlichen Halbkugel nicht nur hier und da, sondern flächendeckend zu überwachen.
Unerwünschtes Tauwetter. Madeleine Amberger hat berichtet. Zur besseren Überwachung der Permafrostböden könnte auch die Arbeit eines Zürcher Forschers beitragen. Der Glaziologe Stefan Gruber von der Universität Zürich hat zusammengestellt, wo überall auf der Erde Böden dauerhaft gefroren sind. Seine Permafrostkarten, die genauer sind als die bisher bekannten, lassen sich übers Internet abrufen. Den entsprechenden Link und weiterführende Infos zu den Themen dieser Sendung finden Sie auf unserer Website unter wissenschaft.drs.ch, wo Sie Wissenschaft DRS 2 auch nachhören oder als Podcast abonnieren können. Redaktion der aktuellen Ausgabe Pascal Bieber, Moderation Katharina Boxler. Sie hören uns nächste Woche wieder, wie gewohnt samstags 12.40 Uhr oder am Sonntag nach dem Echo der Zeit um 19.30 Uhr hier auf DRS 2, Ihrem Sender für Wissen und Kultur.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.